Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Ich habe hier ein Bild heute Morgen aus der Zeitung entnommen. Eine glückliche alte Frau. Sie ist glücklich darüber, dass sie eine Brille bekommen hat. Und auf der Rückseite steht, der Verein One-Dollar-Brille. Endlich wieder sehen. Damit kann man alte Leute glücklich machen, hier auch jemand zu sehen, schon etwas ins Alter gekommen. Ich will heute auch übers Alter reden. Und im Grunde geht es nahtlos weiter mit dem, was wir schon bedacht haben. Altern ist ein angstbesetztes Thema, ein heikles für jeden Einzelnen, denn wir alle kennen Schmerz, Krankheit, Einsamkeit, aber auch Hinfälligkeit, Demenz und Tod. Von einigen dieser Urerfahrungen haben wir zuerst über andere Kenntnis, sozusagen durch Hörensagen, also aus zweiter Hand. Dann vielleicht auch durch Begleitung von jemandem. Aber andere Urängste wie Schmerzen oder Einsamkeit erleben wir sofort an uns selbst, am eigenen Leib. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird, sagen die Sprüche, 22 Vers 6. Es scheint so zu sein, dass wir auf dem Weg zum Tod von Kindheit an ins Sterben eingeübt werden. Man kann das Leben aber auch als eine Einladung verstehen, sich auf eine Entdeckungsreise zu machen, mit dem Ziel, Gott einmal von Angesicht zu begegnen. So jedenfalls spricht Paulus im 1. Korinther 13. Mit dem Altwerden sei es so wie mit dem Steigen auf einem Berg, meint Ingmar Bergman, der Filmregisseur aus Schweden. Je höher man steige, desto mehr würden die Kräfte schwinden, aber umso weiter sehe man dann auch ins Land. Wir denken da auch an Mose, der wohl sowas erlebt hat. Was haben aber der Klimawandel und Altern gemeinsam? Keiner kann die Tatsache selbst leugnen oder behaupten, durch einfache Maßnahmen sei das Phänomen aufzuhalten oder gar abzuwenden. Das Artensterben ist genauso real wie unser eigener Verfall. Und Georges hat es heute Morgen schon gesagt, Jesus ist Realist. Wir müssen zugeben, dass wir unsere Sterblichkeit zwar nicht unmittelbar verursacht haben, aber doch täglich dazu beitragen oder beigetragen haben, wie uns die Folgen unseres eigenen Handelns treffen. Um es kurz zu sagen, gilt die Maxime: Du hast keine Chance, aber nutze sie. Die Redewendung geht auf das bayerische Universalgenie Herbert Achternbusch zurück. In seinem Film »Die Atlantikschwimmer« von 1976 stehen Herbert und Heinz am Meeresufer und wollen weg. Aber da ist kein Schiff. Da sagt die Figur Herbert, gespielt von Achternbusch selbst: Du hast keine Chance, aber nutze sie. Steigt angekleidet ins Wasser und schwimmt los. Der Film ist da zu Ende. Was tut Not? Ja, wir müssen uns ehrlich machen und dürfen zugeben, dass wir mit dem Thema Alter und Tod trotz vieler Reflexionsversuche etwas überfordert sind. Ganz gleich, ob wir nun an das rettende Angebot Jesu Christi glauben oder nicht. Ich werde mit euch heute über die Last des Alters, den Wert und das Unglück des Alterns nachdenken. Das klingt vielleicht pessimistischer, als es in Wirklichkeit ist. Beginnen wir mit der Last, das Unglück kann noch etwas warten. Meine Erfahrung mit dem Thema will ich kurz andeuten. Zur vorläufigen Selbstverortung nenne ich 5 Punkte. Ich hatte zwar eine Oma und eine Omi, aber hatte keinen einzigen Opa erlebt. Dank sei Gott und meiner Tochter Vivian bin ich heute selbst Opa. Es dauerte, bis ich in diese Rolle hineingewachsen war. Sie hat es mir leicht gemacht. Aber es dauerte auch, bis sie mir das Opa anbot. Das war irgendwie süß. Nachdem wir am Früchtestand standen, beim Gemüsehändler am Rotkreuzplatz und ich diesem Walter Sonntag, ich kannte ihn etwas besser, erklärte, wie die Familienverhältnisse sich verhalten, sagte Vivian danach, mach das bitte nie wieder. Aber, gute Nachricht, ich nenne dich einfach Paps, darf ich das? Und von da an war ich Opa. Das war sehr schön. Zweitens, bekam als Abiturient die überraschende Frage von meiner Tante gestellt, ob ich nicht etwas übers Altern schreiben wollte oder sagen. Es war für mich ein bisschen früh. Der Spruch Altern ist nichts für Feiglinge war zwar schon bekannt, aber ich traute mich da nicht ran. Ungefähr 5 Jahre später starb Onkel Karl bei einem Familienfest. Er hatte gerade eine Rede gehalten, setzte sich an den Tisch und sackte in sich zusammen und der Kopf lag auf dem Tisch und sein Bruder, der neben ihm saß, das Festradieschen, war natürlich überrascht. Und wir alle, mein Schwager kam dann für die letzten medizinischen Interventionen, aber da war nichts mehr zu machen. Das Fest war vorbei. Also alle Leute, die von ferne gekommen sind, mussten wieder nach Hause. Und wir waren alle irgendwie so, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Also wir waren entsetzt. Und die Tante, seine Ehefrau, war 4 Jahre später auch mit 55 Jahren gestorben. Er war 58, an Herzinfarkt gestorben. Hat das Fest gesprengt. Wir haben das dann 5 Jahre später nochmal gefeiert, ohne ihn, aber auch, glaube ich, ohne diese Tante. Drittens, meine Mutter ist vor 7 Jahren gestorben und ich war bis zuletzt an ihrer Seite. Eine sehr intensive Erfahrung, bis zuletzt. Es ist ungewöhnlich, wenn man mit einem Menschen, der noch gelebt hat, im selben Raum ist und allein und es irgendwie mitten in der Nacht. Aber ich habe mir das nicht nehmen lassen und meine Geschwister haben mich extra gebeten, komm, weil sie eigentlich schon am Ende ihrer Kräfte waren. Meine Mutter hat einen langen Tod gewählt. Mein Vater war nach 2 Tagen, er hat noch gefeiert, wie ein Fallschirmjäger gestorben. Das ging bumm. Aber meine Mutter hat das hingezogen, ein halbes Jahr. Nun, viertens, erst in den letzten 2 Monaten ging es in meinem eigenen Leben Schlag auf Schlag. Diagnose Osteoporose und dann gleich danach Gürtelrose. Für mich war das, hey, wo kommt das her? Und ich habe es 2-mal nicht gesehen. Zuerst dachte ich, naja, beim Joggen ein bisschen den Fuß verstaucht, aber nein, es war ein Spontanbruch und die Diagnose war dann am Ende, ja, Sie haben Osteoporose, eigentlich eine Frauenkrankheit, ihr wisst. Bei Männern ist es ein bisschen komplizierter, aber auch Gürtelrose wünsche ich niemanden. Ich dachte erst, ich hätte mich mit den Stöcken, also die Orthese wurde schon abgemacht und ich freute mich und konnte dann eine Woche mehr belasten aufs linke Bein und ich dachte, okay, habe ich falschen Stockeinsatz gehabt? Also so wie ein Skifahrer, der dann ums Tor fährt und denkt, okay, verrenkt. Aber in der Nacht waren es neuralgische Schmerzen und am Ende der Woche war klar, nee, Elke hat es sofort erkannt. Gürtelrose. Und das tut weh. Und das war für mich auch immer so eine Krankheit fürs Alter. Vorher haben Elke und ich noch um ihre Rente gekämpft. Meine Frau hat jetzt eine Erwerbsminderungsrente, das nennt man auch Vorruhestand. Mein Zwillingsbruder, er ist Musiker am Theater, weigert sich an Rente überhaupt zu denken. Also, da bin ich im Moment. Nehmen wir es ein bisschen allgemeiner. Cicero hat 4 Stadien der Entwicklung des menschlichen Lebens unterschieden. Die Kindheit, das ist eine Zeit schützenswerter Schwäche. Die Jugend ist die Zeit der unbeherrschten Kraft. Erwachsene, die einen ernsthaften Charakter ausbilden möchten, haben den Wunsch nach hoher Integrität. In der Antike wurde immer von Ehre gesprochen. Aber wir alle wünschen uns doch, dass wir vernünftige Pläne haben und die auch ins Ziel bringen. Die Reife des Alters ist dann, dass eine wachsende Besonnenheit auf schwindende Kräfte trifft. Man nennt das auch Weisheit. Und die Sprüche sagen, Sprüche 16, Vers 31, graue Haare ist die Krone der Ehre. Man kann Integrität und Weisheit aber auch wie folgt definieren. Die Annahme seines einen und einzigen Lebenszyklus und der Menschen, die in ihm notwendig da sein mussten und durch keine anderen ersetzt werden können. Und die Würde, seine eigene Lebensform gegen alle physischen und wirtschaftlichen Bedrohungen zu verteidigen. So gesehen, durch die Brille des Psychologen Eric Erickson, ist Integrität und Weisheit gar nicht unerreichbar, sondern, um mit Angela Merkel zu sprechen, alternativlos. Ich höre ein Echo dieser Lebensaufgabe im Liebesgebot, das Jesus uns hinterlassen hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. In dem Dreieck bewegen wir uns im Leben. Gott ermöglicht uns das Leben. Wir müssen es führen mit anderen und die Selbstannahme und auch die Versöhnung mit anderen ist Bedingung, damit wir dieses Leben weise führen können. Und am Ende müssen wir uns natürlich auch verteidigen, wenn Attacken kommen, ob das nun wirtschaftliche sind oder physische, also jeder hat schon mal gerauft oder musste in einer schwierigen Lebenssituation vielleicht auch Hilfe rufen. Da geht es dann um Selbstverteidigung. Aber der Frust über ungelebtes Leben ist heute allerorts anzutreffen. Als einer Verzweiflung, die sich hinter Ekel, Lebensüberdruss und chronischer Verächtlichmachung von bestimmten Institutionen oder bestimmten Personen verbirgt. Das fand ich erstaunlich. Das ist eine Gegenwartsdiagnose. Ich habe dieses Buch hier von Eckhard Martens aufgeschlagen und habe diese Definition von Eric Erickson dort gefunden und auch die Diagnose, warum in unserer Zeit so viele Menschen so defätistisch sind, dass sie Menschen nicht stehen lassen können, Institutionen nicht stehen lassen können und schlecht reden müssen. Der allgemeinen Klage über die Last des Alters bzw. des Unglücks des Alterns stellt sich Mose im Psalm 90, Vers 12 nüchtern entgegen. Er bittet Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist das Lutherdeutsch, aber die anderen Übersetzungen sind genauso packend oder interessant. Da heißt es nämlich, Einheitsübersetzung, Elberfelder, Züricher, lehre uns zählen die Tage, auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Das gehört zur Integrität und Weisheit dazu, dass man nicht vergisst, was man gelernt hat. Nachdenken über den Sinn des Lebens oder letzte Fragen ist kein Luxusgut, sondern ein Grundnahrungsmittel, sagte Frank Schirmacher, ehemals Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen. Er ist auch nicht sehr alt geworden. Der Philosoph Thomas Nagel hat diese letzten Fragen auch Mortal Questions genannt. Letzte Fragen sind existenziell und haben es darum eben immer auch mit unserer Sterblichkeit zu tun. Wir kümmern uns um diese letzten Fragen gerade besonders intensiv im laufenden Quartal. Und danke nochmal für diese schöne Gesprächsleitung heute Morgen an dich, Renate. Ich komme zum Wert des Alters. Es könnte auch ein Lob des Alters werden, aber das Buch habe ich nicht durchbekommen in der Vorbereitung auf die Predigt. Das muss man dann noch vertagen. Aber ich kann so viel sagen, von den Alten können wir lernen, wie man sein eigenes Herz bewahrt. Auch wieder hier ein Spruch aus den Sprüchen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Herbert Blomstedt, er hat auch schon hier an dieser Stelle gestanden und zu uns gepredigt, ist mir ein Vorbild in seiner heiteren Selbstironie. Er lebt gesund, aber auf seine Vitalität angesprochen besteht er darauf, es gibt kein Rezept. Denn sein Bruder sei trotz desselben vegetarischen Lebensstils nicht besonders alt geworden. Bei Wikipedia ist aber auch ein bezeichnendes anderes Zitat von ihm hinterlegt. Dort heißt es, Dirigent zu sein ist ein guter Beruf, um alt zu werden, denn es ist immer eine Herausforderung. Und Herausforderungen braucht man, wenn man älter wird. Das hat er der Stuttgarter Zeitung anvertraut 2018. Als er in diesem Jahr am 25. Juni stürzte, wurde er 9 Stunden später operiert. Oberschenkel-Halsbruch. Also nichts mit spontanem Bruch, harmlos. Auf dringende Empfehlung der behandelnden Ärzte und Therapeuten hat er seine dirigentische Arbeit nicht vor Mitte September 2022 wieder aufgenommen. Am 1. Oktober war er dann wieder zur Stelle. Sitzend und geistesgegenwärtig dirigierte er die Berliner Philharmoniker und die Kritiken waren hymnisch. Ein leichter Haydn, nie so schön gehört. Beethoven, großartig. Unsere Identität im Erwachsenenalter ist gefestigt, naja, zumindest gefestigter als in der Jugend. Weil wir im Alter mit der doppelten Aufgabe im Sinne von Erik Erikson schon länger vertraut sind. Daher lese ich auch gerne Nachrufe, um zu erfahren, was andere Geschwister im Glauben bis zuletzt ticken lässt. Aber ist es nicht seltsam, dass Jesus uns die Frühvollendung der Kinder immer wieder vor Augen stellt? Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Ihr kennt den Vers. Matthäus 18, Vers 3. Es wurde früher übrigens häufig darüber gepredigt und auch diesen Vers kann man umdrehen in eine Gehorsamspredigt. Aber das ist gar nicht gemeint. Zwar sind Kinder definitiv auf uns Erwachsenen angewiesen, wenn es um die Verteidigung der eigenen Integrität gegenüber Bedrohungen geht, Krankheit, Straßenverkehr, ihr kennt die Beispiele. Aber hinsichtlich der nötigen Weisheit, die in der Selbstannahme bzw. Bereitschaft zur Versöhnung liegt, haben sie den Erwachsenen oft etwas voraus. Und ich glaube, da meinte Jesus, in diese Richtung zeigen zu müssen. Das versprochene Himmelreich verbindet nämlich unser Sicherheitsbedürfnis, das Bindungsbedürfnis und das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, beziehungsweise wirklich gemeint zu sein. Hierin sind wir alle Kinder geblieben, eben als Kinder Gottes. Als Daniel dem Messias begegnete, der wie ein Hohepriester gekleidet war, sprach dieser zu ihm, und ich zitiere Daniel Kapitel 10, Kapitel 10, Vers 12, da heißt es, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber Daniel ist hier nicht allein gemeint. Gott hat versprochen, alle zu erhören, die ihn lieben. So spricht er in Psalm 91, die Verse 14 bis 16, folgende Worte. 91, 14 bis 16. Er spricht sie über diejenigen oder denjenigen, der unter dem Schirm des Allerhöchsten sitzt. Dieser ist, der liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Herbert Blomstedt versteht sich als Diener, Koordinator und Zuhörer des Orchesters. Er will kein Pultlöwe sein, der Vorträge hält oder Wutausbrüche braucht, um das Orchester in seine Richtung zu bringen. Ich glaube, die Musiker merken das und honorieren das. Offenbar sind nicht alle den Herausforderungen eines Dirigenten gewachsen, aber wir sollten vielleicht das Beten im Alter als unsere Hauptsache betrachten. Im Psalm 71, Vers 9 und 8 heißt es, verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht und wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Auch diese Person denkt nicht nur an sich selbst. Und Gott antwortet in Jesaja 46, Vers 4, ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Und im Psalm 92 ist es nochmal wunderbar verdeutlicht, in den Versen 13 und 5 bis 15, wo es heißt, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Sarah und Elisabeth empfingen buchstäblich bis ins hohe Alter. Aber auch für das andere Geschlecht ist gesorgt, wenn ihr mit mir in Jesaja Kapitel 40 schauen wollt. Denn da heißt es, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich glaube, jetzt sind wir gewappnet für das Unglück des Alters. Ich las kürzlich den Satz, das ist kein schönes Gefühl, wenn man bewusst miterlebt, wie man weniger wird. Diese Erfahrung ist ja in dem Merksatz geronnen, Altwerden ist nichts für Feiglinge. Altern heißt individuell Krankheiten im Alter, Arthrose im Knie, in der Hand, die Hüfte. Schon jüngere Leute kriegen manchmal nach überstandener Krankheit zu hören, du siehst aber alt aus. Gesellschaftlich kennen wir das auch. Covid-19 hat manche depressiv werden lassen, Abstand halten, Abschied nehmen. Dafür sind wir nicht gemacht. Objektiv werden wir im Alter langsamer, kraftloser, subjektiv dünnhäutiger und sind rasch erschöpft. Körperlich, wenn der Körper nicht mehr mitmacht, aber auch geistig, wenn man keine Ausdauer mehr hat, auch nicht mehr im Denken. Konkret zeigt sich beides ungefähr ab 50. Sehschwäche, Gedächtnis lässt nach, man sucht länger nach dem richtigen Wort. Am Ende werden wir schwerhörig. Im calvinistischen Holland feiert man traditionell die Jubilare mit 50 Jahren und gratuliert ihnen mit den rhetorischen Worten, ah, du hast jetzt Abraham gesehen. Das bezieht sich auf ein Streitgespräch um Jesu Ehre, das unser Herr im Johannesevangelium mit der Zusage der Auferstehung würzt. Und dann kommen die Gegner und sagen, du bist noch nicht 50 und willst Abraham gesehen haben? Und dann sagt er, ehe Abraham war, bin ich. Und das ist einer dieser I-Me-Worte, die uns an den Dornbusch, den Brennenden erinnern. Ich bin der, ich bin. Naja, von 65 bis 85 kann man noch reisen. Die jungen Alten wollen die Welt anschauen, machen es sich schön, lesen oder gehen spazieren, so jedenfalls denkt sich der Durchschnitt das Alter. Dann erst fangen die Jahre an, die man sich nicht wünschen kann, die mit zunehmender Gebrechlichkeit und Hilfsbedürftigkeit einhergehen. Niemand hat es schöner, poetischer gesagt, aber auch treffender als Salomo in Kohelet, Kapitel 12. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Und wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird, und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt, und alle Töchter des Gesanges sich neigen, wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstet auf dem Weg, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Warum beginnt Salomo mit der Ermahnung der Jugend, dem Schöpfer zu gedenken? Eine österreichische Schriftstellerin hat es einmal so gesagt: Im Alter haben Erinnerungen denselben Stellenwert wie in der Jugend die Träume. Johann Christian Friedrich Hölderlin hat es noch etwas differenzierter auf den Punkt gebracht, als er sagte oder schrieb: Wie mit den Lebenszeiten, so ist es auch mit den Tagen. Keiner ist uns gut genug, keiner ist ganz schön, und jeder hat, wo nicht seine Plage, doch seine Unvollkommenheiten, aber rechne sie zusammen, so kommt eine Summe Freude und Leben heraus. Ich bin zum Glauben gekommen, als das letzte Zeugnis von Johannes dem Täufer mich zum ersten Mal erreicht hat. Im Johannesevangelium heißt es: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und der Täufer fügte hinzu: Der von oben her kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen. Und später fügt er noch hinzu: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ja, auch der Satz, das ist kein schönes Gefühl, wenn man bewusst miterlebt, wie man weniger wird, ist wahr. Aber er ist ohne Hoffnung. Der Satz stammt aus einem Interview von Wiebke Becker unter dem Titel »Wenn es zu Ende geht«, ein Interview mit einer Frau von 101 Jahr und 4 Monaten, die anonym bleiben wollte. Dort findet sich eine sehr dichte Beschreibung des Unglücks zu altern. Ja, die Aufgabe des Besitzes ist auch eine Erlösung von Verantwortung, aber die Mittellosigkeit wird von ihr auch demütigend erfahren. Im Heim ist man heimatlos, sagt sie. Sie habe das Gefühl, ohne Ziel und Aufgabe zu sein. Wie ein Wurm kommt man sich da vor, der im Dreck wühlt und nicht mehr weiter weiß. Im Heim fühlt sie sich nach 3 Jahren trotz Neugier wie abgeschoben. Ich komme mir vor wie im Kindergarten oder im goldenen Käfig. Hören tue ich noch gut. Jeden Schlag und jeden Rums, und alle sind hier schwerhörig, die Pfleger müssen schreien. Das stört mich, wissen Sie, das tut mir weh, das Laute. Naja, ich habe mich inzwischen schon daran gewöhnt. In der ersten Zeit bin ich jedes Mal zusammengefahren, wenn eine Tür zuschlug. Ich bin mit einer Frau auf einem Zimmer, die ist 98. Schwerhörig, ich kann mich mit der kaum unterhalten, wir leben stumm zusammen. Es ist schlimm. Der eigene Lebenskreis hat sich komplett aufgelöst. Dennoch habe sie das unerklärliche Gefühl, drüber zu stehen. Und macht das durch ihre luziden Erläuterungen auch nachvollziehbar. Sie hat bei allem Unglück ihre Geistesgegenwart bewahrt und kann ihre Situation in klare Gedanken fassen. Dennoch besteht sie darauf, unbedeutend zu sein. Sie sei ja keine Wissenschaftlerin, keine Studierte. Deshalb möchte sie namentlich auch nicht genannt werden. Was haben alte Menschen und Migranten gemeinsam? Vielleicht ist es Entwurzelung, das Zeichen unserer Zeit. Man sagt auch, einen alten Baum verpflanzt man nicht, aber das geschieht doch tagtäglich. Navid Kermani, Orientalist und Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, erzählt von einer Begegnung, die ihn nachdrücklich bewegt hat. Für sein Reportagebuch Einbruch der Wirklichkeit war er 2015 den Flüchtlingen auf der Balkanroute von Budapest aus in umgekehrter Richtung entgegengereist. Im türkischen Assos begegnete er ausgeraubten, von ihren Schleppern versetzten Flüchtlingen. Als eine Hilfsorganisation Wasser verteilte, habe einer von ihnen als erstes ihm seine Flasche gereicht, obwohl er als Reporter erkennbar keine Not litt. Kermani, der aus einer iranischen Arztfamilie stammt, stellte fest, natürlich wusste er, dass ich das nicht annehmen würde, aber trotz der eigenen desolaten Lage, den ersten Schluck einem anderen anzubieten, das ist für mich ein Inbegriff der Kultiviertheit. Diese kleine Geste der Gastfreundschaft, nämlich etwas zu trinken anzubieten, ist ein zeitloser Ausdruck von Würde. Meine Mutter bat mich noch kurz vor ihrem Tod darum, ihr die Fingernägel zu pflegen. Es war ihre Weise, die Würde ihrer eigenen Lebensform zu verteidigen. Und darum war es für mich auch durchaus folgerichtig, dass die 101 Jahre alte Dame im Interview Wert darauf gelegt hat, dass ihr Name ungenannt bleiben sollte. Sie wollte es nicht mit dem Elend verbunden wissen in einer überregionalen Zeitung. Das warte ihre letzte Würde. Ich möchte zum Schluss noch einen kleinen Film zeigen, der mich im Sommer auf diese Predigt gebracht hat.
Glaube nicht, die Last auf deinen Schultern wird dir zu schwer. Glaube nicht, du wärst zu schwach, die Lasten anderer noch mitzutragen. Du wirst dich wundern ob deiner Kraft. Du wirst dich wundern, wie stark du bist, trotz deiner Schwäche. Wir gingen staunend durch den Winterwald. Die Tannen standen feiernd an dem Wege, die Äste tief gesenkt von weißer Last, auf sie gelegt in nächtlich tiefer Stille. Es war anbetungswürdig, uns zu sinnen, und uns zum Gleichnis wurden jene Bäume. Wie trugen sie so stille ihre Last, die Bürde, mit gar königlicher Würde, fast ängstlich, dass sie nichts verlören nur von dem, was ja der Schöpfer zugemutet. Als sähen sie es für eitel Ehre an, zu seinem Preise diese Last zu tragen. Und so ward ihre Last zu lauter Schmuck, dran unsere Augen gar nicht satt sich sahen. Ein Gleichnis ward uns dieses Winterbild. So sollten Christen sein, die Lasten tragen. Nicht ängstlich suchend, loszuwerden sie, nein, königlich, mit Würde drunter bleibend, dieweil der Schöpfer selbst sie auferlegt. Sie mit Anbetung tragend als Triumph, damit der Schöpfer Ehre lege ein. Und dass sie leuchtend ständen, abgeklärt. das Leid, die Last zu lauter Schmuck geworden. Herr, schenke diesen königlichen Sinn auch mir, wenn du mir Lasten auferlegst, damit ich dich verkläre durch mein Sein und andere nichts mehr von der Last erkennen.
Lasst uns beten. Ja, lieber Vater, alt werden ist nichts für Feiglinge, aber es wäre unmöglich, es in Würde zu tun, wenn wir nicht die Hoffnung hätten. Es wäre unmöglich, unter der Last zu bleiben, wenn wir nicht die Hoffnung hätten. Es wäre nicht schön, uns selber zwingen zu müssen. Ja, es wäre unmöglich, uns selber zu zwingen, wenn wir nicht die Hoffnung hätten. Hab Dank, dass du uns zusagst, bei uns zu sein, bis zuletzt. Und wir freuen uns, dir einst ins Angesicht zu schauen. Darauf hoffen wir, im Namen Jesu. Amen.